Ja, zurück in die Zukunft, der letzte Teil heute. Ich freue mich richtig drauf. Und wir haben ja immer so darüber gesprochen, dass Kirche in der Zukunft so sein muss, wie sie ganz die Dinge, die wir da miteinander besprochen haben. Und heute möchte ich noch mal etwas besprechen. Ich glaube nämlich, dass die erste Kirche ein großes Bewusstsein davon hatte, was ihre Gemeinschaft wert war. Denn wir müssen ja verstehen, so etwas wie Kirche hat es bis dahin noch nicht gegeben. So eine seltsame Vereinigung von Menschen aus allen möglichen Völkern, Hintergründen, Milieus, und irgendwie beten die alle zusammen den einen Herrn an und haben Einheit, obwohl die doch so unterschiedlich sind. Und ich glaube, die haben das sehr, sehr, sehr geschätzt. Und ich wünsche mir, dass wir das, was wir hier haben in dieser Kirche, dass wir das auch schätzen. Und deswegen möchte ich heute über folgendes Thema predigen: Das hast du davon. Okay? Und ich weiß nicht, was du so vor Augen hast, wenn du diesen Ausdruck hörst: Das hast du davon. Ich denke an so ein Kleinkind im Sandkasten mit der Metallschaufel in der Hand, ja? Und wahrscheinlich hat sie, er oder sie, gerade das Nachbarkind erlegt, liegt da vor ihm: Das hast du davon. Ja? Und wir hoffen alle, es ist nur ohnmächtig, schläft nur. Und es erwacht irgendwann wieder. Aber ich glaube, wir dürfen das ganz positiv sagen, uns selber sagen: Hey, das hast du davon, dass du Teil einer Kirche bist. Und ich möchte gleich über drei Dinge reden, aber vorher möchte ich euch noch in eine Geschichte mit hineinnehmen, die mir hilft, sich dem Thema zu nähern. Und zwar kam Danny am Freitag, also unser kleinster Sohn, wobei der auch nicht mehr so klein ist, der kam von den Roll Rangern zurück. Ja, das sind unsere christlichen Pfadfinder hier in der Gemeinde. Sind ein paar Ranger da? Ja, mindestens einen habe ich gehört. Ne? Anderen sind demütig und zurückhaltend, wie das nun mal so ist bei Pfadfindern. Okay, er kam zurück und er ist, darfst du ihnen endlich die Tiernamen geben, die du sonst ihnen nicht geben darfst. Wobei, also es gibt jetzt kein Ochsenteam oder sonst irgendwas in der Art, aber schwarze Panther. Und dann machen die da so ein Banner, das heißt so etwas, was du in dem Stock mit dir rumträgst, wo dann irgend so das Tier drauf ist. Und dann sehen alle, zu welchem Team du gehörst. Und du hast so eine Identität um diesen Teamnamen herum. Und da musste ich mich daran erinnern, dass ich mit 8 Jahren auch mal zu den Roll Rangern gekommen bin. Und ich musste mich vor allem deswegen daran erinnern, weil man mit 8 Jahren, da wollte man irgendwie cool sein. Ja, und wenn man aus einem christlichen Elternhaus kam, sowieso. Und dann bist du da hingekommen und man durfte auch sich jetzt aussuchen als Team, welchen Tiernamen werden wir bekommen. Und ich habe den Vorschlag gemacht: Wir wollen Panther sein. Schwarze Panther. Ich bin der Meinung bis heute, ich habe auch schwarze Panther gesagt. Nun war unser Leiter eigentlich damals noch gar nicht so alt, aber er hörte nicht so gut. Und er kam dann eine Woche später wieder mit dem Teambanner und da war ein dicker, fetter Panda-Bär drauf. Ich wollte ein Panther sein und jetzt war ich für Jahre meines Lebens ein Panda. Dein Ernst? Das war nicht cool. Obwohl es damals noch nicht Kung Fu Panda gab, diesen dicken Panda-Bär, ja, fand ich trotzdem, Panda-Bären waren eher so gemütlich und nicht gefährlich. Und ich weiß auch nicht, niedlich, aber doch nicht das, was du sein willst. Und die im Nachbarraum, die sind dann auch noch die Löwen geworden. Und wir haben uns mit denen immer noch geprügelt. Damals durfte man sich noch prügeln bei den Rangern. Ja, also heute sind wir ja alle ein bisschen weicher. Da müssen wir das immer gleich verhindern. Damals wurde das noch moderiert von den Leitern. War auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Aber dann musstest du dich als Panda immer mit den Löwen rumschlagen und dachtest: Nein, wir wollten Panther sein. Okay, aber eine Sache ist trotzdem wahr. Ich muss sagen, nach ein paar Jahren war ich mit großem Stolz ein Panda. Wir waren ein absolut cooles Team. Unser Leiter war ein fantastischer Mann Gottes und wir haben richtig coole Freundschaften da gehabt. Auf den Camps sind wir uns nahe gekommen und ehrlich gesagt sind wir mit den Löwen auch locker fertig geworden. Also egal wie du uns nennst, gewonnen haben wir doch. Ja? Und das war so cool und irgendwie würde ich sagen, das war unerwartet, aber doch schön. Und ich habe den Eindruck, so ist Kirche auch manchmal ganz anders, als ich es mir gedacht habe, ganz anders als das, was ich mir manchmal vorstelle, vielleicht sogar anders als das, was ich mir wünsche, und doch gut. Und das möchte ich hier auch noch mal sagen. Ich weiß, dass man alle möglichen schlimmen Dinge über Kirche sagen kann. Und auch zu Recht. weil in der Kirche, durch die Kirche, mit der Kirche unglaublich viele schlimme Dinge passiert sind. Und alle Themen, die wir heute Morgen besprechen werden, da werden bestimmt Leute hier sitzen, die auch negative Erfahrungen damit gemacht haben. Und ich selber, wir sind auf so einen Karton gestoßen, wo alte Erinnerungsstücke von mir drin waren. Erinnerungsstücke, die mir wichtig waren, die ich bis dahin nicht weggeschmissen habe. Und ich muss sagen, gestern habe ich einige dieser Erinnerungsstücke aussortiert, die ich bis dahin nie wegschmeißen konnte. Warum? Weil ich da Menschen gesehen habe auf Bildern oder Dinge mich an Menschen erinnert haben, die mich mittlerweile enttäuscht haben. Nicht, dass ich jetzt diesen Menschen nicht vergeben habe oder dass ich irgendwie ewig böse auf die bin oder jede Beziehung mit denen abbrechen würde. Aber ich habe gedacht, sorry, ihr seid nicht mehr in meiner Erinnerungsbox. Also da sind ja Dinge drin, an die ich mich auch erinnern möchte. Und da ist mir so aufgefallen, ja, so ist das, oder? So ist das. Du nimmst auch Erfahrungen mit auf deinem Lebensweg, die möchtest du lieber vergessen. Und auch in der Kirche ist das so, weil Kirche eine Gemeinschaft von Geretteten ist, nicht von Perfekten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und trotzdem habe ich auch gestern wieder ganz viele Dinge nicht weggeschmissen. Weil ich wirklich sagen kann, dass die positiven Erfahrungen, die ich mit Gottes Familie gemacht habe, bei weitem überwiegen. Und da muss man auch aufpassen, weil sich die negativen Dinge leicht nach vorne drängen, auch in unserem Gehirn. Wir sind so aufgebaut, ja? Und dass man die positiven Dinge leicht vergessen kann. Aber das möchte ich dir einfach mal so als Hintergrund sagen. Und jetzt möchte ich mit dir über die drei Dinge sprechen, über die du dich freuen kannst, weil sie Teil von Kirche sind, von Gemeinde sind. Und das erste ist gleich das Kontroverseste, würde ich sagen. Da wollen wir direkt mal ran. Du brauchst nämlich Menschen vor dir. Wir werden heute sprechen über Menschen vor dir, über Menschen neben dir und über Menschen unter und über dir. Und was das bedeutet, werde ich euch gleich erzählen. Aber Paulus in dem Text, wir werden jetzt heute nacheinander ein paar Verse lesen aus 1. Thessalonicher 5, ab Vers 12. Und Paulus, er beginnt als erstes mit Leiterschaft und er spricht davon, dass Leiterschaft auch in der Kirche ein Geschenk ist. Geschwister, wir bitten euch, dass ihr anerkennt, diejenigen, die hart unter euch arbeiten, euch im Herrn oder im Auftrag des Herrn leiten und euch sogar korrigieren. Bringt ihnen für ihre Arbeit eine außergewöhnliche Wertschätzung entgegen, beschützt den Frieden untereinander. Zwei Dinge finde ich schon ganz am Anfang spannend. Erstens, wir haben das ja ein paar Mal schon gesagt in dieser Predigtserie, Paulus war weniger als einen Monat lang in Thessaloniki, als er diese Gemeinde dort gegründet hatte. Und jetzt, einige Zeit später, kurze Zeit später, schreibt er einen Brief an diese Gemeinde und es gibt dort Leitung. Es gibt Menschen, über die er sagen kann, er kennt die an. Und das allein zeigt uns, dass das schon immer zu Gottes Plan für die Kirche gehört hat. Dass es Leitung in einer Gemeinde gibt und dass das etwas Positives ist. Dass es jedenfalls so gedacht ist. Natürlich gehört auch was dazu, damit es am Ende sich auch als Geschenk auswirkt auf eine Gemeinschaft. Aber das finde ich spannend, das finde ich interessant. Das zeigt mir, wie Gott denkt. Und gleichzeitig heißt es ganz am Abschluss von diesem kurzen Abschnitt über dieses Thema Leiterschaft schon, haltet Frieden untereinander. Mit anderen Worten, es hat nur ein paar Monate gedauert, bis Leiterschaft schon umstritten war. In einer frisch gegründeten Gemeinde, wo der Heilige Geist doch so gewirkt hat, wo die Wunder erlebt haben, wo so viel Gutes passiert ist. Und trotzdem gab es diesen menschlichen Faktor, der alles ein bisschen schwierig gemacht hat. Okay. Schon mal interessant, das zu wissen. Aber nehmen wir uns mal mit raus, was wir über Leiter lernen und auch darüber lernen, wie Leiter sein sollen. Das Erste, was Paulus über Leiter sagt in der Gemeinde, ist, dass sie hart unter den Menschen arbeiten. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Bevor wir als Leiter über Menschen sein wollen, sollen wir unter ihnen sein, um ihnen die Füße zu waschen, um ihnen zu dienen, um unser Leben ein Stück weit für sie hinzugeben. Und das ist auch ehrlich gesagt ein Preis von Leiterschaft. Mir haben da mal so ein paar Bilder geholfen. Weißt du, wenn es darum geht, dass du ein Leiter sein möchtest, dann sage ich dir schon gleich, du bist der Gast, Geber. Nicht andersrum. Du wirst meistens die Initiative ergreifen. Du wirst meistens der Therapeut sein und nicht der zu Therapierende. Du wirst meistens der Arzt sein und nicht der Kranke. Das ist so eine Sache, die zur Leitung gehört, dass wir dienen. Und wenn Paulus davon spricht, er benutzt hier ein griechisches Wort, das heißt kopiao, das hat er an anderer Stelle gebraucht, um seinen eigenen Job zu beschreiben. Er war nämlich Zeltmacher. Wenn er Führungskraft sein möchte, ist es genauso. Also herzliche Einladung, wenn das Talent da ist, wenn die Begabung da ist, eine Leitungspersönlichkeit in der Kirche zu sein. Wir brauchen Menschen, die hart arbeiten. Und worin arbeitet man? Im Gebet, in der Lehre. Menschen diesen Weg von Jesus beizubringen, auch den Lebensstil von Jesus beizubringen, auch zu kämpfen gegen falsche Lehren, gegen falsche Überzeugungen, die von Anfang an im Umlauf waren in der Kirche. Und dann auch harte Arbeit in der Seelsorge und auch in der Ausbildung wiederum von Menschen, sie in ihre Gaben, ihre Berufungen reinzuführen und solche Dinge. Das Zweite, was wir dann auch sehen, ist, dass Leiter leiten dürfen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, so ist es. Ja, die größten Leiter sollen die größten Diener sein, hat ja Jesus gesagt. Hat auch gesagt, dass wir anders sein sollen, als Führung in dieser Welt so stattfindet. Das ist ein Wort, was zum Beispiel auch für Führungskräfte der Antike gebraucht wurde, für Bürgermeister oder für, was weiß ich, Anführer von irgendwelchen Einheiten oder so. Ihr habt Autorität. Tatsächlich, euer Wort hat Gewicht. Menschen sollen sich daran halten. Und gleichzeitig schwingt damit, dass ihr euch wieder kümmert. Also auch selbst in diesem Aspekt, wo Autorität betont wird, schwingt noch das Kümmern mit. Und letztlich bleibt Paulus da eigentlich seinem Leiterschaftsbild treu, was er im 1. Thessalonicher Bild entfaltet. Er hat ja mal gesagt am Anfang, wie eine Mutter war ich bei euch und wie ein Vater habe ich euch irgendwo ein Stück weit gezeigt, wo es lang geht. Und hier sehen wir das wieder. Das ist nämlich auch eine Begrifflichkeit, die so für die Eltern in einer Familie gebraucht worden sind. Dass du leitest, dass du wirklich Autorität hast und dass du dich aber auch kümmerst. Und dann korrigieren Leiter auch. Und das bedeutet zuallererst mal, dass man Menschen auf einen Lebensstil hinweist, der nicht so zu dem passt, was Jesus uns vorgelebt hat und was er von uns möchte. Und da gilt natürlich, was Jesus gesagt hat, oder? Man sollte erstmal den eigenen Balken in seinem Auge entfernen, bevor man versucht, alle möglichen Splitter in den Augen der Menschen, die einem anvertraut sind, dort rauszuziehen. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. So, das finde ich spannend. Und übrigens, dieses Korrigieren, das hat ja, können wir ja sehen, irgendwie auch im 1. Thessalonicher Brief, welche Themen das alles betrifft. Kannst du dir ja gerne nochmal zu Hause durchlesen. So, ich möchte mit dir aber noch mal darüber reden, dass ich wirklich glaube, dass Leiterschaft positives Potenzial hat. Über das andere Potenzial werden wir auch gleich nochmal sprechen, aber ich will erst mal darüber sprechen. Und ich will das an einem Beispiel mit dir machen. War das letzte Woche oder vorletzte Woche, da haben wir den Geburtstag auch wieder von unserem kleinsten Sohn gefeiert. Wir haben ihn also, glaube ich, dreimal in einer Woche gefeiert oder so, ich weiß es nicht, oder zweimal nur. Auf jeden Fall, es war dann ein Mittwoch, wir haben nachgefeiert mit der Familie, sprich, die Großeltern sind gekommen, ja, Julis Eltern und meine Eltern. Und vorher muss ich sagen, da war ich schon so ein bisschen angespannt, weil ich alle möglichen Baustellen in meinem Haus wieder wahrgenommen habe. Also jetzt unabhängig von diesem Besuch, ne, bin ich vorher durchs Haus gelaufen, habe dies, habe das gesehen. Ich hatte nämlich unter anderem drei Probleme mit Wasser, okay? Jetzt, wo wir diese Fluten von Regen hatten überall, da ist einmal Wasser in meinen Hobbyraum im Keller gekommen. Das ist von außen reingekommen, von meinem Treppenabgang. Dann hatte ich Wasser im Flur unten im Keller, jedenfalls in den Wänden. Das war das berühmte aufsteigende Grundwasser, richtig miese Geschichte. Und dann hatte ich Wasser in meinem Bad oben, weil dort irgendwas undicht war. Und ich war so richtig genervt, auch ein bisschen überfordert. Ich habe mir ständig Gedanken darüber gemacht, wen kann ich anrufen, welche Firma braucht. Und dann habe ich den Segen von Leiterschaft erlebt. Dann kamen nämlich mein Vater und mein Schwiegervater. Und ihr kennt das, ja? Menschen mit Erfahrung im Bereich Handwerk, die können ein Segen sein. Und wenn man ehrlich ist, hört man auch gerne auf die. Man gibt denen auch Autorität. Man erlaubt denen auch zu sagen, nein, mach das nicht. Das wird in sich zusammenfallen. Habe ich jetzt neulich auch hier gesehen, auf dem Weg zur Gemeinde, dass da so eine Gartenmauer komplett umgekippt war. Dachte ich ja, das waren eben nicht mein Vater und mein Schwiegervater. da haben sie nicht auf die richtigen Leute gehört. Ne? Und naja, die kamen dann und was soll ich sagen, ja? Irgendwie nach einer Stunde hatten sie sich das unten alles angeschaut, ja, das mit der Außentreppe, da müssen wir das machen, das können wir aber lösen, machen wir so und so. Das mit dem Flur da, vergiss es, das ist eine einmalige Situation, da brauchst du dir keinen Kopf machen, ist auch nicht schlimm, was da ist und so weiter. Haben sie sich alle, haben in Ruhe angeguckt und so weiter, die haben auch gerade eine ähnliche Baustelle in der Gemeinde, wo sie beide sind, also die kennen sich damit wirklich ein bisschen aus gerade. Segen von Leiterschaft, wenn Menschen sich eine Kompetenz erworben haben, auch in ihrem Glauben, in ihrem Verständnis vom Wort Gottes oder auch in der Seelsorge, dass sie dich begleiten, dass sie dir Ruhe, dass sie dir Sicherheit geben können. Und da muss ich sagen, das habe ich ganz, ganz oft erlebt, auch als Leiter. Man ist in irgendwelche Situationen gerufen worden, in irgendwelche Fragen und die Menschen waren total aufgeregt, die Menschen waren total am Hyperventilieren. Und du konntest relativ schnell aus deiner Erfahrung heraus, aus dem, was du schon wusstest, aus Menschen, die du vorher schon begleitet hast, einfach erstmal eine Ruhe da reinbringen. Eine Entspannung da reinbringen, zu sagen, nein, das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Hey, das muss nicht so bleiben. Hey, und konntest einfach so diesen Frieden Gottes da vermitteln und konntest Menschen so Halt geben. Und ich glaube, so ist das auch, ja. Zum Beispiel bei anderen Themen. Keiner beschwert sich, wenn der Notarzt kommt zu irgendeinem Notfall und dort wirklich ganz klare Ansagen macht. Sagt, du musst weg, weg da, das darf so nicht sein, die Person muss anders liegen. Ja, außer vielleicht die Katastrophengebiet vor, wo gerade ein Erdbeben gewesen ist und das ganze Dorf irgendwo, stellen wir uns ein Dorf vor, läuft aufgescheucht durch die Gegend und plötzlich hörst du eine laute Stimme, die sagt, so, Ruhe alle mal jetzt. Wir machen jetzt als erstes mal das. Wir gucken überall in den Häusern, ob irgendwer verletzt ist und bringen die zusammen. Und dann kümmert sich der Dorfarzt um die, ja? Dann werden wir mal durchzählen und fragen, wer fehlt denn überhaupt? Wer ist irgendwie verschüttet? Dann gucken wir, wo wir als erstes durchgehen, wie wir strategisch durchgehen. Erstmal zu rufen und zu hören, antwortet da irgendwer vielleicht von unterhalb der Ruinen da. Ne? So, und dann wirst du merken, wie plötzlich alle wissen, was sie tun und Dinge geordnet werden und Dinge so laufen, dass man auch etwas schaffen kann. Und dann erlebst du den Segen von Leitung. Und so ist das im Neuen Testament auch. Und ich glaube, mach da noch mal einen kurzen Exkurs. Weißt du, im Neuen Testament, da findest du weder Antiklerikalismus noch Klerikalismus. Kleriker, das sind ja, ist ja das Fremdwort, das Fachwort für geistliche Amtsträger, okay? Und hab mal hier einen katholischen Theologen, der sagt Folgendes über Klerikalismus. Er sagt, Klerikalismus beginnt, wo Priester primär an sich interessiert sind und nicht am Volk Gottes, zu dem sie gehören und für das sie da sind, demgegenüber sie sich aber erhaben und überlegen fühlen. Und das ist nicht das Leitungsbild, was das Neue Testament hat. Im Neuen Testament sind geistliche Leiter nicht alles und auch nicht nichts. Sind nicht alles, sind auch nicht nichts. Leiter werden anerkannt, aber nicht angebetet. Die Berufung, die Jesus ihnen gegeben hat, wird hoch geschätzt, aber niemand wird erlaubt, den Platz von Jesus einzunehmen. Menschen dürfen leiten, aber sie dürfen nicht herrschen. Menschen werden geistlichen Leiter folgen, aber immer mit geöffnet durch die Berufung, die ihm gegeben ist, das Recht, sich selber einen höheren Wert beizumessen als den Menschen, für die er da ist und die ihm folgen. Das verbietet sich nach Galater 3, 27 bis 28. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Du kannst gar nicht mehr wert sein als dein Bruder oder deine Schwester, weil du bist sogar ein neuer Mensch mit ihm gemeinsam. Gott sieht dich zwar auch als Individuum, aber er sieht dich auch als den einen kollektiven Menschen, die eine kollektive neue Menschheit, die er sich am Kreuz erkauft hat. Und das ist für mich so ein wichtiger Gedanke. Wer von euch kennt Prince Harry? Ich möchte einfach nur sehen, wer die Bunte liest und solche Sachen. Dankeschön. Ist vermerkt. Waren mehr Frauen als Männer. Halleluja. Nein, Spaß. Wir machen ja keine Witze über sowas. Aber pass auf. Prinz Harry, der war ja auch beim Militär und ist immer dann wieder so abgelichtet gewesen in irgendwelchen Zeitungen, dass er jetzt irgendwie, was war der bei der Luftwaffe oder sonst irgendwas. Ich hab's vergessen, ja. Ich denke mir, dass seine Kommandeure schon darauf geachtet haben, wen sie da vor sich haben, ja? weil das nun mal ein Prinz ist und dass man schon auf eine gewisse Art und Weise ihm auch Respekt entgegengebracht hat, obwohl man vielleicht sein kommandierender Offizier war. Und das ist genau das, womit wir es in Kirche zu tun haben. Wir haben Leute, die von ihrer Funktion, von ihrer Begabung, von ihrer Berufung her leiten dürfen, aber sie stehen, das ist eigentlich eine ganz ungewöhnliche Sache, dass sie das dürfen. Weil sie nämlich eigentlich nur ein Prinz, eine Prinzessin hier leiten darf. Jeden, den wir als Mitarbeiter und Leiter in der Gemeinde leiten dürfen, ist von der Berufung her ein König und ein Priester. Und so wollen wir sie auch anschauen. Das ist für mich ein spannender Gedanke und ich hoffe, der hilft euch auch. Ich glaube, wir haben das auch gesehen, wie wichtig Leiterschaft doch ist in unserer aktuellen Zeit. Bevor der Krieg in der Ukraine begonnen wurde, hat man uns so ein bisschen suggeriert, die Bundeswehr ist so etwas wie der Schützenverein in unserem Dorf. Ja, also die gibt es, die laufen mit irgendwelchen Uniformen rum und vielleicht hat auch der eine oder andere noch eine Waffe in seinem Tresor im Keller. Ob er Munition hat, weiß man nicht so genau. Das war zumindest so das, was wir über die Bundeswehr gelernt haben. Aber wir haben so gedacht, das kriegen Menschen Schnappatmung und sagen, oh, können wir uns überhaupt wehren? Und Menschen wissen plötzlich über alle möglichen Waffensysteme Bescheid. Und Menschen haben plötzlich eine Ahnung davon, wie lange unsere Munition reicht. Und plötzlich treten Offiziere des Militärs in Deutschland wieder in der Öffentlichkeit in Erscheinung. In Talkshows, in Interviews, in Zeitungsartikeln. Das gab es doch beinahe gar nicht mehr, außer einmal im Jahr, wo die Bundeswehr so vom Generalinspekteur unter die Lupe genommen wurde. Und plötzlich siehst du sie alle im Fernsehen sitzen, wie sie alle heißen. Kujat, Roland Kater, Erhard Bühler, der Letztgenannte hat sogar einen Podcast, der von Tausenden von Menschen angehört wird im MDR. Und er heißt, was tun, Herr General? Wer hätte das gedacht? Offensichtlich glauben Menschen plötzlich wieder, dass man eine gewisse Kompetenz, sogar Leitung in bestimmten Fragen braucht. Auch wenn man das vorher so runtergespielt hat. Es kommt also ganz stark auf die Situation an, oder? Und Paulus gibt uns ganz klar mit, was das für uns bedeuten soll. Und wir alle, auch wenn wir Leiter sind, wir sind ja nicht nur Leiter, wir stehen auch unter Leiterschaft. Das ist auch gut so. Und Paulus sagt uns zwei Dinge. Einerseits sagt ja zu euren Leitern. Erstmal ganz grundsätzlich, erkennt sie an. Seht, was sie tun, lasst euch leiten, lasst euch korrigieren. Das sind dann Dinge, die hinterherkommen. Und andererseits, schreibt Paulus, bringt ihnen eine außergewöhnliche Wertschätzung entgegen. Schon in deinem Denken, wenn du über sie nachdenkst, wenn du mit ihnen redest, auch wenn du über sie sprichst. Und das ist spannend, da steht wirklich, außergewöhnlich, überschwänglich soll die Wertschätzung, zumindest erstaunlich. Und das wollen wir beides festhalten. Leiter sind nicht nichts, aber sie sind auch nicht alles. Und das fängt immer mit dem Selbstverständnis von Leitern an. Und ich glaube, da haben wir ein paar gute Grundlagen jetzt gelegt. Zweiter Gedanke, du brauchst nicht nur Menschen vor dir, du brauchst auch Menschen neben dir. Du sollst, du darfst in echter Gemeinschaft leben. Auch das lesen wir nochmal, das sind dann die nächsten Verse 14 bis 15. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Wörtlich weist die Unordentlichen zurecht. Deswegen laden wir nicht alles uns nach Hause ein, ne? Sagen wir, das muss man, nein. Ich sage noch, was das bedeutet. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Boah, bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Ist das unsere Gesellschaft? Ist das, was wir leben? Ist das, was wir in der Familie erfahren oder auch in unseren Kleingruppen in der Kirche hier? Hey, das darf so sein. Das soll immer mehr so werden. Das ist die Art, wie Gott sogar mit uns umgeht. Jesus hat an einer Stelle über seine Jünger gesagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Aber er hat sie ertragen, Gott sei Dank. Also Jesus kannte selbst diese Herausforderung. Mit Menschen ist immer schwierig, habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Es ist, Menschen sind nicht wie Maschinen. Maschinen sollen eigentlich so funktionieren, wenn du den Knopf drückst, dann gehen sie an. Oder dann werden sie lauter oder leiser oder irgendwas anderes passiert. Bei Menschen drückst du einen Knopf und du weißt überhaupt nicht, was passiert. Ja? Das ist völlig unvorhersehbar. Und dann heißt es zusammenfassend, keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Oder genervt zu sein. Kirche ist der Ort, wo wir uns nah genug kommen, um voneinander genervt zu sein. Kirche ist aber auch eine Gemeinschaft, das ist das Erste, was Paulus sagt, wo wir uns nah genug kommen, um zu sehen, was vielleicht tatsächlich noch nicht so gut läuft im Leben von jemandem anderem. Und dann dürfen und sollen wir einander sogar Feedback geben. Hat Jesus schon gesagt in Matthäus 16, wenn du deinen Bruder siehst, und für die Schwestern gilt es auch, wie er sündigt, dann geh zu ihm. Lass es nicht laufen, sprich ihn darauf an. Wow. Und hier heißt es, weist die Unordentlichen zurecht. Das waren im 1. Thessalonicher Brief, auch im 2. Thessalonicher Brief, vor allem die Leute, die dachten, boah, jetzt sind wir mit Jesus unterwegs, der kommt doch bald wieder, jetzt arbeiten wir nicht mehr. Ne, ihr erinnert euch noch an die Predigt, meistere dein Sexleben und geh arbeiten. Das war so der Hintergrund, dass er gesagt hat, hey, die Unordentlichen in beiden, wo ich so gelebt habe, wie es absolut nicht Gottes Plänen entsprochen hat und mir eigentlich gewünscht habe, dass die Menschen in der Gemeinde, die das gesehen haben, und einige haben das gesehen, dass sie mich drauf angesprochen hätten. Ich weiß, das ist nicht immer so. Also glaub mal, nicht jeder, den du ansprechen wirst auf Dinge, die nicht gut laufen, wird dich dafür feiern. Aber bei mir war es damals sogar wirklich so, dass ich gedacht hätte, oh, ich komme da nicht raus. Ich schaffe es nicht, anders zu leben. Ich bin immer wieder dieses miese Arsch. Also habe ich wirklich über mich gedacht und war ich ehrlich gesagt auch. Und hätte mir gewünscht, dass Menschen sagen, hey, Öli, hör mal zu, so geht es nicht. Ich begleite dich jetzt mal für eine Weile. Das darf anders werden. Aber es kam niemand. Aber irgendwann dann schon. Und das war für mich wirklich der Gamechanger. Dass es Menschen gab, oft so väterliche Freunde, zu denen ich aufgeschaut habe, die mich mal beiseite genommen haben und gesagt haben, ey, ich sehe richtige Begabung bei dir. Frage, für welchen Weg du dich entscheidest. Solche Gespräche waren wichtig für mich in meiner geistlichen Entwicklung. Und natürlich bist du auch nicht berufen, zu jedem hinzugehen. Es braucht eine gewisse Nähe dafür, ja. Und vielleicht auch manchmal die Position dafür, was weiß ich, in der Jugendkirche oder sonst irgendwo. Aber generell gilt es uns allen. Und da darfst du immer wieder mit Gott auch im Gespräch sein. Und das brauchen wir. Dann soll Kirche eben aber auch keine Gemeinschaft sein, wo wir einander immer vorspielen, dass wir immer voll Glauben sind, dass wir immer voller Mut, immer voller Zuversicht sind und dass wir niemals schwach sind. Das ist das Nächste, was wir erfahren. Wir wollen einander nahe genug kommen zu lassen, um uns auch zu sagen, wenn wir gerade wenig Glauben haben, wenn wir gerade wenig Zuversicht sind, wenn wir richtig Angst haben wegen ein paar Dingen. Und dass wir dann auch Menschen haben, die sagen, hey, es ist okay, da war ich auch schon, ich weine mit dir, ich bin einfach da, vielleicht bete ich für dich. Versuch dir aber nicht unter Umständen, nicht unbedingt viel da gelebt wird, wie viel da passiert, auch in dieser Kirche. Und da bin ich so unfassbar dankbar dafür. Gab es auch andere Dinge? Sind Menschen auch nicht getragen worden? Sind Menschen nicht ermahnt worden? Sind Menschen nicht ermutigt worden? Mit Sicherheit. Weil selbst ich das manchmal nicht wurde, dann weiß ich, dass es in der Gemeinde auch noch mehr der Fall sein wird. Aber darin wollen wir wachsen. Und hier sind wir jetzt alle gefragt, verstehst du? Das ist eben nicht nur etwas, was auf den Schultern einer Leiterschaft liegt, sondern was bei uns allen liegt. Das ist dieser Kreis vor dem Super Bowl, der dann wieder heute stattfindet, oder? Wo du dann zusammenstehst und sagst, wir gehören zusammen, hey, und wir kämpfen füreinander. Und wenn einer ein bisschen schmächtiger gebaut ist, dann stehen zwei Bullen davor und lassen die anderen hier nicht durch und den umhauen. So füreinander da zu sein, das ist total wichtig für uns. Dann ist Kirche auch eine Familie, wo wir einander aushalten können. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ehrlich gesagt, in der eigenen Familie bist du bereit, sehr vieles auszuhalten. Sehr vieles zu machen, was du für viele andere Leute nicht machen würdest. Für deine Kinder, für deinen Ehepartner, für deine Eltern, für deine, was weiß ich, deine Geschwister. Und das soll Kirche sein. Durch Jesus sind wir Geschwister. Und dann ist Gemeinde auch keine Gang, in dem wir jeden Schlag in die Magengrube mit einem Tritt zwischen die Weichteile beantworten. Das ist so das Letzte. Wir vergelten nicht Böses mit Bösem, sondern wir wollen allen Menschen Gutes tun. Übrigens, dazu gehört auch, Böses in der Gemeinde nicht laufen zu lassen. Denn wenn wir Böses in der Gemeinde laufen lassen, dann beantworten wir ja wieder Böses mit Bösem. Denn Gleichgültigkeit ist auch böse. Nein, anderen Menschen Gutes zu tun, muss ja auch bedeuten, Menschen vor dem Bösen zu schützen, einander Feedback zu geben, einander zu konfrontieren, wenn es nötig ist. Manchmal bedeutet es auch, bestimmte Menschen abzusetzen in der Gemeinde, weil sie sich aus irgendwelchen Gründen, insbesondere im Umgang miteinander, disqualifiziert haben. Hey, wir brauchen einander. Und das ist ein Geschenk, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen. Das, was du manchmal als Herausforderung empfindest, dass dir Menschen so nahe kommen, dass sie dich nerven, ist eigentlich das Geschenk Gottes. Weil die Menschen sehen dich auch in deiner Schwäche. Die können dich auch sehen, da wo du nicht weiter weißt. Und ich wünsche mir, dass wir das Ganze neu entdecken und dass wir uns darüber freuen und dass wir es miteinander leben. Und dass wir uns auch im Rückblick auf unsere geistliche Karriere auf das konzentrieren, was gut war und nicht nur auf das, was mies gelaufen ist. Am Ende des Tages bin ich in der Gemeinde, in dieser geistlichen Familie, nicht wegen den Leitern in erster Linie, nicht wegen den Menschen, die da sind, sondern wegen meinem Herrn Jesus Christus. Und weil Jesus diesen Plan dieser Welt mit Menschen zu dienen, mit Gemeinde zu dienen, mit Ekklesia zu dienen, wie es im Griechischen heißt, ja, nicht aufgegeben hat, werde ich diesen Plan auch nicht aufgeben. Ich habe die Geschichte gehört auf bayern1.de. oder über diese Plattform bayern1.de. Frag mich nicht, warum ich das gehört habe oder wie ich da dran gekommen bin. Das ist eigentlich schon eine fast unglaubliche Geschichte. Da war Gerhard und er war als 7-jähriger Junge im Dorf Weiher baden, konnte aber noch nicht so richtig gut schwimmen. Irgendwann verließen ihn die Kräfte mitten auf dem See und da kam ein fremdes Mädchen vorbei, sprang in den Wasser. Viele, viele Jahre später ging Gerhard, mittlerweile längst glücklich verheiratet mit seiner Frau, wieder an diesem See spazieren. Und Gerhard erzählte seiner Frau von seiner Retterin. Und seine Frau sagt ihm, ich war schon genau ein einziges Mal an diesem Weiher, an diesem See. Und das war damals, als ich irgendeinen fremden Jungen aus dem Wasser gezogen habe. Ich wusste nur nicht, dass du das warst. Auch spannend, ne? Da hatte sich jemand seinen eigenen Ehepartner gerettet. Das passiert häufiger, als man denkt. Hast du vielleicht auch schon erlebt in deiner Ehe. Wir müssen oft auch voneinander gerettet werden in der Ehe, oder? Durch Treue, durch Liebe, durch Ermutigung, durch all diese Dinge. Ich fand das so spannend, aber warum konnte Gerhard gerettet werden? Das ist eine ganz simple Antwort, weil jemand da war. Und wenn niemand, weil wir sie sehen und gesehen werden. Und ich musste an die Geschichte denken von Patrick Barrett, der wuchs in einem irischen Dorf auf, umgeben von Eseln. Seine Eltern, die hatten so eine Eselfarm, wo so, wie soll ich das sagen, notleidende Esel aufgenommen wurden. Obdachlose Esel, gibt es sowas? Keine Ahnung. So eine Farm halt, ein Gnadenhof würde man vielleicht sagen. Und Patrick ist da aufgewachsen, hat das Leben dort sehr genossen. Irland und Esel, coole Kombination. Aber als er volljährig war, musste er als irischer Soldat in die Kriege im Libanon und im Kosovo. Und er ist von dort als gebrochener Mann nach Hause zurückgekehrt. Er erkrankte an den typischen posttraumatischen Belastungsstörungen. Er tränkte seine Erlebnisse regelmäßig im Alkohol. Und er glaubte nichts durch die Mitarbeiter dort, die er schon so lange kannte, durch die Esel, die er so sehr liebte seit seiner Kindheit, und durch eine Begegnung mit Gott. Und ich habe mir gedacht, ja, wir sind nicht immer die agilen schwarzen Panther in der Kirche. Wir sind manchmal auch dicke, träge Pandas. sehen niedlich aus, aber nützen wenig, keine Ahnung. Also das gibt es ja. Können vor allem Suppe kochen und essen oder so. Wie auch immer, auf jeden Fall, manchmal sind wir vielleicht einfach nur so ein Esel, der laut rumschreit und ein bisschen zickig ist. Aber Esel können dir auch eine Hilfe sein in bestimmten Situationen deines Lebens. Und deswegen will ich dich ermutigen, nicht, ne, von Gottes Geschäft, das ist irgendwie so. Bleib da, bleib dabei. Weißt du, wir Menschen, wir neigen zum Eseln. Ne? Ich habe das heute auch gedacht, beim Faschingsmotto habe ich heute Morgen noch mal in der Zeitung gelesen, RCS, divers und frei, Brunswicks Narren sind dabei. Ich habe gedacht, ja, also ne, manchmal können sich Menschen auch sehr gut selbst charakterisieren und brauchen gar niemand anderen mehr dafür. Menschen sind verloren ohne Gott. Menschen sind alles Mögliche ohne Gott. Und mit Gott sind sie es auch noch oft. Aber Gottes Gnade ist, dass er uns da rausrettet, rausruft und dass er mit einer Gemeinschaft von Eseln und Eselinnen sehr gut arbeiten kann. Und deswegen ermutige ich dich, die Menschen um dich herum sind eingeschenkt. So, jetzt brauche ich schon mal für den letzten Punkt, brauche ich noch mal Joachim und Ben. Ihr müsst bitte mal diese drei Stühle hier und das Molton auf die Bühne holen, hochheben können. Und da lesen wir noch mal die letzten Verse hier. Bitte einblenden. Genau. Freut euch alle Zeit, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott für euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Okay, wir müssen das nochmal ein bisschen hier aufbauen. Und ich will dir Folgendes sagen. Letzte Woche war ich dann im Kirchencafé bei unserem Tresen und da war so ein Kind und das versuchte oben, obwohl es nicht sehen konnte, die richtigen Haribo-Farben aus dem Glas rauszufiltern. Und ich hatte echt Mitleid und dachte mir, hier, guck, guck doch einfach, weil wir kennen das, oder? Ich weiß nicht, welche Haribos du gerne möchtest. Sag mal deinem Nachbarn, welche Farbe dein Favorite ist, ich weiß es nicht. Bei mir ist es tatsächlich nicht rot, sondern weiß. Ich lehre das Geheimnis, oder? Aber, naja, aber jedenfalls, so ein Kind braucht manchmal Hilfe. Entweder muss das Glas runterkommen oder du nimmst das Kind, ja, und hebst es hoch und plötzlich sieht es die Welt mit ganz anderen Augen. Und ich glaube, so ist es im Glauben auch. Unser Standpunkt ist entscheidend. Stehen wir oben, stehen wir unten. Wenn wir relativ weit unten stehen, auch im Gelände, dann sehen wir größtenteils das, was vor Augen ist. Ja, ich weiß, ich spreche hier zu Norddeutschen und die wissen das nicht, weil ja, immer alles nur flach ist hier, aber ihr kennt zumindest den Harz, oder? Und ihr wart schon mal in den Bergen, die Skifahrer und so weiter. Da macht es einen riesen Unterschied, wenn du in den Bergen bist, ob du unten stehst oder irgendwo oben. Unten siehst du, was vor Augen ist, oben siehst du viel mehr, viel weiter. Siehst das Große und Ganze. Und jetzt wissen wir alle, wie unser geistliches Leben ist, oder? Das ist mal so und es ist mal so und dann ist es wieder so, ja? Und es ist ganz unterschiedlich, weil wir immer Gottes Perspektive haben auf die Dinge, aber es ist oft nicht so. Und deswegen ist es gut, wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns diese Perspektive geben können. Okay, Ben, jetzt brauche ich euch nochmal und Joachim, schaut mal, jetzt stellt ihr euch außen auf die Stühle bitte und haltet mal dieses Molton so quer vor mich, sodass ich nichts mehr sehen kann. Ja, auf den und stell dich lieber außen auf die Schrauben und die, ich bin schon mal durch so einen durchgebrochen. Oh. Und das mit meinen 75 Kilo. Wer hat gelacht? Oder, hey, wenn das meine Glaubensperspektive ist, da kann ich, hier habe ich jetzt Glück, ne, weil hier ein Loch drin ist, aber ansonsten sehe ich nichts, ja? Und jetzt sind aber Menschen da, die sehen da, die können da drüber gucken, weil sie auf dem Stuhl stehen. Wodurch? Durch die Freude, die sie gerade im Glauben. Und dann auch prophetische Worte. Prophetische Worte sind ja wie, wenn du so ein Kind hochnimmst und plötzlich kann es mehr sehen. Plötzlich siehst du deine eigene Situation mit den Augen Gottes und wirst ermutigt. Ich weiß noch, wie mir das mal vor vielen Jahren, als ich so 20 war, also ungefähr 20 Jahre her, so gegangen bin, wo ich durch so ein Tal gegangen bin und jemand schreibt mir aus einem weit entfernten Land, der mich gut kannte und mochte, ein prophetisches Bild, was er für mich bekommen hat und eine Auslegung. Und ich war so ermutigt davon, dass Gott ihm einen so tiefen Einblick in mein Leben gegeben hatte, vom anderen Ende der Welt her. Das war so fantastisch und das kann mich aufrichten. Und plötzlich, weil ich mit Menschen zusammenkomme in der Gemeinde und wir beten zusammen oder wir sagen Gott danke für die guten Dinge, die passiert sind in der Kleingruppe, und plötzlich werde ich daran erinnert, oh, es gibt ja doch auch mehr, für das ich auch danken könnte. Wenn er auch schon für das dankt, dann habe ich ja auch erst recht Grund dafür doch zu danken und so weiter. Menschen auf, sie heben mich hoch und ich sehe viel mehr, als ich vorher gesehen habe. Und das ist ein gewaltiges Geschenk, oder? Hey, das ist etwas Geniales, dass wir auch beschenkt sind mit dem Heiligen Geist, der in anderen Menschen um uns herum wirkt. Nicht nur ich und der Heilige Geist, nicht nur Gott und ich, sondern das Bild wird erst dann rund und komplett, wenn ich andere Menschen um mich herum habe. Amen. Ihr dürft gehen. Dankeschön. Und ich bin tatsächlich damit am Ende meiner Predigt angekommen. Und ich möchte nochmal sagen, wie Jesus für all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, das Vorbild ist. Er war der Leiter, der größte Diener war, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Und diese Art von Leiterschaft, ja, Jesus ist uns darin als Leiter ein Vorbild, aber wir werden nie. Und Jesus hat nicht nur gesagt, ich gebe mein Leben für die Schafe, er hat es getan. Und ich finde es so interessant, und Jesus ist auch derjenige, der am Kreuz in die Gemeinschaft kommt zwischen uns. Ich finde das, dieses Bild am Kreuz, oder? Da hängt eben nicht eine Person, sondern da hängt Jesus zwischen zwei Verbrechern. Und das ist die Wahrheit. Diese Gemeinschaft ist deswegen cool, weil der Herr des Lebens mitten in einer Gemeinschaft von Eseln sich bewegt, von Langohren. Hoffentlich nicht langen Fingern, ja, aber das ist ein anderes Thema. Okay, er kommt mitten zwischen uns hinein. Er ist selber derjenige, der uns aufbaut, der unsere Mutlosigkeit tragen kann, der uns in unserer Schwachheit aufhilft. Er ist es. Und er ist derjenige, der auch gesagt hat, ich glaube in Johannes 12, 32 oder so, wenn ich von der Erde erhöht worden bin, werde ich alle Höhe, Tiefpunkt ist der Punkt, von dem aus Jesus uns eine neue Perspektive auf unser Leben gibt. Weil durch das Kreuz fühle ich mich nicht mehr überheblich, auch im Hinblick auf andere Menschen, weil ich weiß, Jesus musste für mich sterben. So groß war meine Schuld, dass ich die Todesstrafe verdient habe. So sehr habe ich an der Bestimmung vorbeigelebt, die Gott mir gegeben hat. Aber gleichzeitig werde ich durch das Kreuz nicht mehr klein von mir denken müssen, denn er ist ja für mich gestorben. Und was sagt das über meinen Wert aus? Alles sagt das über meinen Wert aus. Und mit diesem Punkt möchte ich so an den Schluss kommen, weißt du? Jesus ist derjenige, der da war, in diesem Teich deiner Sünden, in dem du zu ertrinken drohtest. Er war selbst zu sterben. Aber das warst du ihm wert. Und das war ihm diese Gemeinschaft hier wert. Denn ja, er wäre auch nur für dich gestorben, aber er wollte die eine neue Menschheit, die darin ihre Einheit findet, dass er sein Leben für sie gegeben hat. Und so fragen wir heute, wie jeden Sonntag, ist heute jemand da, der Teil von dieser vollkommen unvollkommenen Gemeinschaft werden möchte. Vollkommen, weil Jesus uns diese Vollkommenheit durch sein Opfer zuspricht, aber unvollkommen in der Praxis. Und eine andere Gemeinschaft gibt es auch nicht, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Möchtest du deine Schuld loswerden? Möchtest du aus dem Wasser herausgezogen werden, in dem du zu ertrinken drohst? Jesus fragt dich das heute. Und niedermachen. Aber berufen sind wir nicht dazu. Berufen sind wir, als Leute, die geadelt worden sind, auch andere groß zu machen. Dass wir einander das zuerkennen, dass wir Könige und Königinnen sind. Möchtest du auch in diesem Sinne zu Jesus gehören? Ich frage dich das jetzt, du kannst heute nämlich eine Entscheidung treffen. Man wird kein Christ durch seine Taufurkunde oder durch Kirchenmitgliedschaft oder durch Tradition. Christ wird man einzig und allein, Kind Gottes wird man einzig und allein, indem man eine ganz konkrete, bewusste Entscheidung trifft. Jesus, ich will zu dir gehören. Du sollst mein Herr sein, du sollst mein Freund sein. Ich nehme das Opfer an, das du für mich am Kreuz vollbracht hast. Ich lasse meine Schuld los. Entscheidung treffen, das ist so ein fantastischer Moment, so eine großartige Entscheidung, vor die du auch gestellt bist heute. Und falls du das heute bist, möchte ich dich ermutigen, einfach deine Hand mir entgegenzustrecken und mir und auch vor allem Jesus ein Zeichen zu geben. Ist jemand da, der sagt, heute ist mein Tag? Heute ist mein Tag, wo ich ein Kind Gottes und damit Teil der Familie werde? Vergiss alles, was du über Kirche und über gelernt oder vielleicht selber erfahren hast. Und schau auf Jesus. Denn er hat dich nicht enttäuscht. Er hat dich nicht hängen lassen. Ich frage noch einmal, ist jemand da, der heute eine Entscheidung treffen möchte? Ich sehe keine Hand, aber ich möchte trotzdem, dass wir diese Entscheidung festmachen, wenn du sie doch in deinem Herzen getroffen hast. Lass uns gemeinsam aufstehen, wir werden gleich noch ein Lied singen. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Hey, wer immer reagieren möchte auf diese Predigt, wer immer Ermutigung braucht, wer immer Gebet braucht, wer immer vielleicht ein Wort des Herrn sucht, du kannst hier auf die Seite kommen. Wir werden mit dir beten und erwarten, dass Gott darin wirklich wirkt. Wenn du mit jemandem hier bist, der zur Glaubensfamilie gehört, dem du vertraust, kannst dich ihm einfach zuwenden, jetzt während diesem Lied, sagen, bete doch mal für mich.